wollte ich ganz kurz an letzte Woche nochmal zurückdenken. Also ich weiß nicht, wie ihr den Ostergottesdienst erlebt habt, den wir hier gemeinsam gefeiert haben, aber ich fand es einen richtig schönen Gottesdienst. Für mich war das ein richtig runder Gottesdienst mit einer tollen Predigt, die Hans-Peter gehalten hat, wo es darum ging, welche Bedeutung hat eigentlich das, was an Ostern passiert ist, heute für uns im Leben. Die Musik fand ich toll und wie auch immer. Und ich würde mal gerne mal kurz am Anfang, bei mir immer, wenn ich predige, wird es ein bisschen interaktiv. Das heißt, wer von euch, einmal kurz Handzeichen, wer war denn letzte Woche dabei beim Gottesdienst? Okay, eine gute Menge an Leuten auf jeden Fall. Und wer von euch würde sagen, dass er diese Auferstehungskraft, diesen Weg, den Jesus für uns geöffnet hat, dass er das in seinem Leben angenommen hat? Einmal richtig ordentlich melden und schaue ich mal um. Ich glaube, das sind fast alle hier. So, und wer von euch, die sich jetzt gerade gemeldet haben, würde sagen, dass das eigene Leben, seitdem du das angenommen hast für dich, frei von Sünde ist? Wer von euch ist immun gegen Sünde geworden dadurch? Das ist spannend, finde ich, weil wir singen gerade in den Liedern zum Beispiel, dass Jesus uns erlöst hat, dass er derjenige ist, der den Tod besiegt hat oder derjenige, der uns einen Weg frei gemacht hat. Und trotzdem hat Sünde noch Einfluss auf uns in unserem Leben. Auch wenn wir getauft sind, es angenommen haben, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Trotzdem empfinden wir nicht, dass wir irgendwie immun geworden sind gegen die Sünde. Sie hat immer noch Einfluss auf uns in unserem Leben. Und ich frage, wer eigentlich, wovon hat uns Jesus denn eigentlich erlöst? So, wenn die Sünde trotzdem noch eine Rolle spielt in unserem Leben. Ich würde dich heute einladen, mit mir ein bisschen über diese Fragen nachzudenken. Und mir geht es darum, so ein bisschen so eine doppelte Sicht darauf zu nehmen. Auf der einen Seite die Sicht von uns als Christen, die das schon für sich angenommen haben. Und auf der anderen Seite so ein bisschen die Sicht von Leuten, die das noch nicht für sich angenommen haben. Also das, wo wir sagen würden, das sind Sünder oder die Welt oder wie auch immer. Zwischen den zwei Polen bewegen wir uns heute ein bisschen. Und der dritte Punkt wäre, was können wir eigentlich als Christen, wenn wir über Sünde nachdenken, lernen für unseren Glauben? Und was können wir lernen, wenn wir über Sünde nachdenken aus der Perspektive von Sündern? Von jemandem, der sagt, ich habe das noch nicht in meinem Leben angenommen. Ich würde mal bei dem Wort Sünde erstmal anfangen. Was bedeutet Sünde? Im Griechischen heißt es Hamartia. Und im Hebräischen Chata'a. Und beides bedeutet sowas wie Zielverfehlung. Ich stelle mir das mal so ein bisschen vor wie so ein Bogenschütze, der so am Ziel vorbeischießt, an dem, wo der Pfeil eigentlich hin soll. Und das ist auch schon so ein bisschen so ein erster Hinweis, was Sünde eigentlich ist. Aus dem Althochdeutschen, wird das nochmal spannend, kommt eine andere Perspektive noch dazu. Da gibt es das Wort Sunta, das für das Sein steht, und das Wort Sund. Man könnte es mit Abgrund zum Beispiel übersetzen oder mit einem trennenden Bereich. Etwas, das mich absondert von etwas. Das heißt, da ist eine Perspektive, wo es nicht einfach nur um Taten geht. Da ist etwas, eine Realität, die ins Leben dazugekommen ist. Und übersetzt die beiden Worte zusammen, könnte man sagen, mit dem ganzen Sein abgeschottet oder getrennt. Und diese zwei Aspekte, denen werden wir jetzt, während wir ein bisschen über Sünde nachdenken, öfter begegnen. Sünde ist immer beides. Es ist auf der einen Seite Schuld, die wir auf uns laden, wenn wir etwas Falsches machen. Und auf der anderen Seite ist es Schicksal. Etwas, was in dieser Welt präsent ist. Eine Sache, wo wir nicht einfach so rauskommen. Wo Sünder vor allem auch nicht einfach rauskommen. Es ist immer so eine enge Verstrickung aus Fehlern und Realität. Wir gehen mal auf die Christenseite hier, wie sprechen wir eigentlich über Sünde? Sünde, ich habe mal drei Aspekte mitgebracht. Sünde sprechen wir oft als Schuld an. Das bedeutet, wenn man jetzt dich fragen würde oder jemanden, keine Ahnung, dem wir begegnen, was ist eigentlich Sünde? Dann ist das allererste, was den meisten Leuten einfällt, ist die Antwort, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Etwas, was Gott missfällt. Und der Sprung dann zu den 10 Geboten ist relativ schnell. Also Gott hat uns ja Weisungen gegeben, nicht nur die 10 Gebote, die mehr so wie so eine allgemeine Zusammenfassung von den wichtigsten Regeln des Zusammenseins irgendwie handeln. Es gibt auch viele andere Weisungen und Gebote in der Bibel. Und wenn man die nicht tut, ist man Sünder. Und man hat Schuld auf sich geladen. Das zweite wäre, Sünde als Misstrauen. Es geht ein bisschen darum, dass wir von Gott getrennt sind, weil wir ihm nicht vertrauen oder nicht mehr vertrauen. Martin Luther hat auch gesagt, das erste Gebot von den 10 Geboten wäre so ein bisschen das Hauptgebot oder das Wichtigste, dass du deine Beziehung zu Gott hältst. So, und was nicht aus Glauben heraus geschieht, so steht es im Römerbrief, aus Vertrauen auf Gott ist Sünde. Römer 14, 23. Man könnte auch sagen, wer wir sind, bestimmt dann, was wir tun. So, und was, die Frage wäre, was bestimmt eigentlich dann, wer wir sind? Und da kommen wir ins Vertrauen darauf, worauf wir unser Vertrauen und unsere Identität setzen. Sünde als Misstrauen. Woran hänge ich mein Herz, hat Luther das geschrieben. Das dritte wäre Sünde als Maßlosigkeit. Sünde, da setzen wir beim Kirchenvater Augustin an, der sich schon vor langer Zeit darüber Gedanken gemacht hat. Er sagt, jede Bewegung, überhaupt jede Lebensregung in unserem Leben so, ist von dem Grundmotiv der Liebe bewegt oder motiviert. Und dass Menschen ein unstillbares Verlangen danach haben, zu dieser Quelle des Lebens zu kommen. Die Frage ist auch bei ihm, woran hängen wir unsere Liebe? Man kann sich das ein bisschen vorstellen, worin verankern wir unsere Liebe? Entweder in Gott, in der Welt oder in uns selbst. Und er sagt natürlich, dass das der richtige Weg wäre, die Liebe bei Gott zu verankern und die anderen Dinge, wenn wir in der Welt unterwegs sind, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, in Freiheit zu gebrauchen. Den Anker der Welt, wenn man den nicht bei Gott, sondern in der Welt dann festmachen würde, da hat er mehrere, und das wird euch gleich bekannt vorkommen, mehrere, sowas wie zusammenfassend Kategorien, könnte man sagen, festgestellt, wo man dann so ganz Tatensünden so ein bisschen drin sortieren könnte. Das eine ist, wenn ich meinen Anker in das sexuelle Leben, meine Liebe dort verankere und meine Ausrichtung meiner Liebe nur noch dort suche. Das hat er übersetzt mit Wollust. Wenn ich im Materiellen meine Liebe festmache, dann hat er es Habsucht genannt. Wenn ich im Körperlichen meine Liebe festmache, dann hat er es Völlerei genannt. Wenn ich eher in dem sozialen Miteinander meine Liebe festmache, wo mir das Miteinander mit Menschen das Wichtigste ist und meine Liebe dort verankert ist, dann hat er es Neid genannt. Und andere Aspekte, wenn man zum Beispiel zu wenig Liebe hat, um überhaupt sich zu bewegen, um überhaupt eine gute Veränderung im Leben anzustoßen, dann hat er es Trägheit genannt. Oder wenn man zu wenig Liebe hatte, um sich selbst zu beherrschen und in Zorn ausgebrochen ist, dann hat er es Zorn genannt. Und das Letzte, was ich gesagt habe, die Liebe in sich selbst zu verankern, das ist nichts anderes, als den Platz mit Gott zu tauschen. Und zu sagen, ich bin so hochmütig, dass ich sage, ich bin jetzt das Wichtigste im Leben. So, und mein Leben orientiert sich daran. Das sind die Aspekte, wo wir über Sünde reden. Ich würde mal gerne einen Schritt jetzt einmal machen, zu dem, wie Sünde eigentlich im Alltag von Menschen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben, eigentlich vorkommt. Wie wird Sünde dort überhaupt gebraucht oder wie sieht Sünde für diese Menschen aus? Und das Ding ist, das wird jetzt hier als Gegenüberstellung sehen. Das erste ist, meistens kommt es als Lappalie, als etwas Banales, eine Kleinigkeit kommt es daher. Ihr kennt vielleicht den Sündenbegriff, wenn man eine Diät macht und dann doch zu großzügig war ein bisschen. Oder bei dem Kuchen, beim Buffet auf der Hochzeit oder so doch ein bisschen zu voll den Teller genommen hat. Dann würde man sagen, da hat man gesündigt. Oder wenn man, es gibt die Straßensünderdatei in Flensburg, wo man Punkte sammeln kann. Oder wenn ihr es beim Shoppen zum Beispiel kennt, wenn man sich ein sündhaft teures Kleid oder so gekauft hat. Oder wenn man das falsche Kleid gekauft hat, hat man eine Modesünde begangen. Und bei all den Dingen, da merkt man, das ist so eine Missbilligung irgendwo, aber so mit einem leichten Augenzwinkern. So, es ist nicht so schlimm. Es ist eine Kleinigkeit. Das passiert jedem Mal. So, und es gibt noch die Steigerung davon, dass wenn Leute wirklich großen Mist gebaut haben, also immer noch etwas, wo sie selbst schuldig geworden sind, und es gibt einige Bands zum Beispiel, die Songs darüber machen, wie ein Mann eine Frau verloren hat, weil er ein echter Sünder ist, oder wo jemand öfters immer wieder für Unglück in der Welt gesorgt hat und gar nicht anders kann oder so. Das heißt, man wird dort als Sinner, als Sünder besungen oder genannt. Und bei beidem gilt, das gilt eigentlich nur für Einzelne. So pauschal über alle kannst du das nicht sagen. Es sind manche, die schlagen über die Stränge, aber bei Einzelnen ist es, also bei den meisten anderen ist es nicht so schlimm, da ist es eher so Kleinigkeiten wie das davor. Das Ding ist, dass es für diese Menschen unverständlich ist, auch wie wir eigentlich über Sünde reden, wenn man das jetzt gegenüberstellt. Das ist etwas, was nicht in den Erfahrungshorizont reingeht. Wie kann man denn alle Menschen als Sünder bezeichnen? Aus deren Sicht ist so, zum Glück ist Sünde nur noch etwas, so eine Kleinigkeit im Alltag geworden. Sowas, so ein Sprachgebrauch wie zum Beispiel, jemand ist besessen von einer Sache oder so. Oder anders gesagt, von allen guten Geistern verlassen. Kennt ihr vielleicht auch, habt ihr schon mal gehört. So, man weiß, man meint irgendwie einen kleinen Fehler, das ist aber nicht so schlimm. Aber wie kannst du denn alle Sünder nennen? Alle über einen Kamm scheren als Christ? Für uns Christen ist es natürlich höchst dramatisch, wenn wir darüber nachdenken, was Sünde eigentlich ist. Für uns ist es ja so ein bisschen wie ein Code. Also hinter Sünde steht ja ein großes Verständnis von der, wie wir die Welt sehen und wie wir den Menschen sehen. Das haben wir auch an Ostern gefeiert letzte Woche, dass wir als die Verlorenen, die Erlösungsbedürftigen, dass Jesus uns zu Hilfe gekommen ist und uns erlöst hat. Deswegen feiern wir auch Ostern, weil er uns aus diesem Zustand so befreit hat. Nichtchristen würden sagen, wenn wir mit diesen anderen drei Sachen zu ihnen kommen, dass es vielleicht auf der einen Seite sowas ist wie eine Abwertung. Du wertest mich als Mensch ab. Bei allen anderen Dingen, man kennt ja Fehler, auch bei Nichtchristen, ne? Bei ungläubigen Leuten. Man kennt Fehler, man kennt es, Schuld auf sich zu laden, was auch immer. Und bei allen anderen Dingen geht es eher um die Umstände. Also warum hat jemand einen Fehler gemacht? Wenn du sagst, ich bin ein Sünder, gehst du an meine Identität und sagst, ich bin etwas. Und leider war es auch zu einfach in der Geschichte, Menschen mit diesem Stempel zu brandmarken und zu sagen, du bist ein Sünder, du gehörst nicht mehr in die Norm, ich entehre dich und dadurch mache ich dich beherrschbar. Ich sage dir jetzt, was du zu tun hast. Und das wissen Leute und das fliegt so ein bisschen im Hinterkopf mit, diese Gedanken. Du bist ein Sünder. Die Antwort darauf von der Kirche war öfter, okay, du musst die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Wenn du das jetzt einem Nichtchristen da draußen sagst, wird er sagen, hey, du nennst mich ja trotzdem immer noch Sünder. Es ist zwar schön, dass du nicht mich komplett als Person verurteilst, aber trotzdem wertest du mich ab. Eine ähnliche Aussage ist es auch, wenn wir Leuten zu Nichtchristen sagen, Jesus liebt dich bedingungslos. Und dann sagen sie, okay, cool, darauf kann ich mich einlassen und merken dann, sobald sie ihr Leben abgegeben haben, okay, jetzt fangen die ganzen Bedingungen für mein Leben an. So. Vielleicht gibt es doch eine Grenze für diese Bedingungslosigkeit. Das Zweite, wie das empfunden wird, ist als Entmündigung. Menschen, die ihre Geschichte in der Welt erlebt haben, die für Dinge kämpfen, die Dinge errungen haben, zu denen kommen wir und behandeln wir die, oder die wurden lange so behandelt, als wären sie Kinder. Ja? Wahre Liebe kannst du als Nichtchrist nicht spüren. Oder Hoffnung wirklich in deinem Leben haben. Das sagen wir Menschen, die für Individualität gekämpft haben. Für Selbstverwirklichung, für Freiheit für jeden Einzelnen, die nach gleichen Werten streben, die nach Einzigartigkeit des Menschen hervorheben und Dinge erkämpft haben, wo wir sagen, ja, aber eigentlich hast du es noch nicht verstanden. Das löst ein Gefühl von Entmündigung aus. Und das Spannende ist, in der Bibel gibt es einige Beispiele, wo gerade Nichtchristen und wo Andersgläubige ein Vorbild waren für das Volk. So, ihr kennt die Geschichten von Jesus aus dem Alten Testament. Das Dritte, wie es empfunden wird, wenn du mit Leuten mit diesen drei Sachen, die sie als Sünder bezeichnest, ist es eine Anmaßung. Dass die Kirche oder die Christen so mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, okay, ich passe jetzt genau auf, was du tust. Die so empfundenerweise immer in allem irgendwie eine Gefahr wittern oder etwas, wovor man sich schützen muss oder was auch immer. So wird es empfunden. Und man lenkt so ein bisschen die Aufmerksamkeit weg von dem, wo Liebe fehlt, wo Gott vielleicht eine Bereicherung sein kann, zu, was du alles falsch machst. So, und ich stelle mich über dich und sage dir, wie es richtig läuft. Und spannenderweise ist es gerade, wenn Vertreter der Kirche mal Skandale irgendwie anstoßen, ne? oder wenn sowas aufkommt, dann geht es stark durch die Medien. Dann will man erst recht sagen, so, aha, guck, ihr seid auch nicht perfekt. So, und dann, manche Leute finden sogar einen Spaß daraus, sich über solche Dinge lustig zu machen. Die richtigen Erkenntnisse, die wir ja über lange Zeit hinweg als Christen gesammelt haben, über diesen linken Bereich, über Sünde, die kommen bei den Menschen nicht an. Die Menschen haben sich weit davon wegentwickelt. Und selbst wenn dieser Code für uns eine der wichtigsten Dinge ist, weil Gott uns ja aus der Sünde befreit hat. Dieser Begriff hat bei Nichtchristen eigentlich keine Bedeutung mehr. Sünde. Und das ist krass. Gerade wenn wir den Anspruch haben, zu sagen, wir möchten ja eigentlich, dass möglichst viele Leute gerettet werden. Und wir mit möglichst vielen Leuten am Ende im Himmel eine große Party mit Gott feiern können und ihnen, keine Ahnung, wie auch immer der Himmel aussieht. Jetzt gibt es zwei Arten, wie wir damit umgehen können. Auf der einen Seite können wir sagen, wir ignorieren das und sagen, okay, wir bleiben bei den alten Sprachmustern, wir nennen Nichtchristen oder Ungläubige einfach weiter schuldig und wir sagen, ihr misstraut Gott und sowas, das ist schlecht. Und das Unverständnis dieser Menschen würde man wahrscheinlich schieben auf sowas wie, die Welt entchristlicht sich, irgendwie die Welt entfernt sich immer weiter von Gott. Das können wir ignorieren. Wir können weiter so reden, wie die Bibel uns vorgibt oder wie wir das in der Geschichte oft gemacht haben. Aber selbst wenn die uns nicht verstehen, die sind selbst dran schuld. Das Ding ist, dass es eine sehr unbiblische Herangehensweise ist. Gerade Gott möchte Menschen erreichen. Gerade Paulus hat Sprache gesucht, die Leute verstehen. Er möchte, dass die Leute verstehen, was es heißt, in Gottes Realität zu leben. Das Zweite, was wir machen können, ist gar nicht mehr von Sünde zu reden. Wir können immer noch über Moral diskutieren, gut und böse. Wir können immer noch darüber diskutieren, was der Gesellschaft zum Beispiel dient oder wie wir miteinander gut klarkommen oder so und schlechte Gesinnungen zum Beispiel suchen in der Welt oder so, ne? Gerade wenn man politisch irgendwie das anguckt. Oder wir würden eher das höchstens noch in so große Themen verschieben, wo der Einzelne wenig Einfluss drauf hat. Also sowas wie Erhitzung des Weltklimas, ungerechte Beziehungen zwischen Ländern oder irgendwie wie Sprache gestaltet wird und wie auch immer. Hier ist es so, dass Nichtchristen genauso weit sind. Sie kennen das Konzept von Schuld und auch von Reue und Vergebung und sowas. Und die würden sagen, wozu brauchen wir denn da überhaupt noch die Kirche? So, wir kennen das. Wir schaffen das auch ohne Gott. Es gibt aber auch einen dritten Weg. Statt nur das zu ignorieren und zu sagen, wir reden nicht mehr drüber. Und den dritten Weg, den hat Dietrich Bonhoeffer auch entdeckt. Er war jemand, der in seinem Leben sehr wechselhafte so Erfahrungen mit der Kirche hatte. So, er kam aus einem bürgerlichen Haushalt, hat dann irgendwann studiert, Theologie, wurde von dem Evangelium so mehr oder weniger umgehauen, hat dann in Amerika so schwarze, leidenschaftliche Gospelkirchen erlebt und war dann in der NS-Zeit in der Bekennenkirche, kennt die Geschichte von Bonhoeffer vielleicht. Und weil er im Widerstand war, ist er dann irgendwann ins Gefängnis gekommen. Und kurz vor Ende dieses Regimes ist er umgebracht worden. Und in dieser Zeit mit den Häftlingen hat er dort direkten Kontakt mit Nichtchristen gehabt und hat mit denen gesprochen. Und er kommt zu folgendem, sag ich mal, Entschluss oder zu folgender Entdeckung. Der Mensch, und damit meint er eben die Welt, den Nichtchristen, der Mensch hat gelernt, in allen wichtigen Fragen mit sich selbst fertig zu werden, ohne Zuhilfenahme der Arbeitshypothese Gott. In wissenschaftlichen, in künstlerischen, auch in ethischen Fragen ist es längst eine Selbstverständlichkeit, an der man auch kaum noch zu rütteln wagt. Seit etwa 100 Jahren, und das war vor 70 Jahren, wo er das gesagt hat ungefähr, seit etwa 100 Jahren gilt das aber in zunehmendem Maße auch für religiöse Fragen. Es zeigt sich, dass alles auch gut ohne Gott geht, und zwar ebenso gut wie vorher. Aus seinem Gespräch mit den Leuten im Gefängnis. Er hält folgende Einsicht schon längst für überfällig, dass Christen können moderne Menschen nicht mehr wie unmündige Kinder behandeln. Das geht nicht. Es ist sinnlos, weil, und da sagt er weiter, es ist wie der Versuch, es erscheint ein bisschen wie der Versuch, einen zum Mann gewordenen Menschen in seine Pubertät zurückzudrängen, zurückzuversetzen. Das heißt, ihn von lauter Dingen abhängig wieder zu machen, von denen er faktisch eigentlich nicht mehr abhängig ist. Das heißt, ihn in Probleme hineinzustoßen, die ja faktisch für ihn gar keine Probleme mehr sind. Kurz gesagt, also das ist seine Schlussfolgerung daraus, man braucht einen neuen Anfang. Wir müssen irgendwie einen neuen Weg finden, um die Welt da draußen zu erreichen. Um über Sünde zu sprechen oder eben eine neue Sprache. Und es gibt zwei Ansichten, die so ein bisschen weniger Aufmerksamkeit gekriegt haben in der Geschichte. Die kennen wir auch, die kommen auf der linken Seite jetzt dazu. Die geben ein richtig gutes Handwerkszeug dazu. Das eine wäre, Sünde als Verführung anzusprechen. Wenn man die gesamte Bibel so ein bisschen anguckt, dann wird man feststellen, Sünde wird nicht die ganze Zeit immer nur als Versagen des Menschen dargestellt. So, sondern auch als eine Macht, die irgendwie größer ist als wir. Etwas, das uns beeinflusst. Es ist oft die Rede, dass Sünde irgendwie so eine Art Schmutz ist, von dem wir reingewaschen werden müssen. Etwas, das wir an uns tragen. Ein neuer Körper, den wir kriegen. Etwas, das um uns herum ist. Jesus hat gesagt, ich bin der Arzt, der gekommen ist für diejenigen, die eben einen Arzt brauchen. Das heißt, von etwas, von einer Krankheit erlöst werden müssen. Ich bin gekommen, um die Beladenen, um ihnen zu helfen, um die Verlorenen zu suchen. Das ist nicht einfach nur, jemand hat was falsch gemacht. Das ist jemand, der in einem Zustand lebt. Er ist verloren und Jesus möchte ihn suchen. Auch Paulus kennt Begriffe wie zum Beispiel, an die Sünde verkauft sein. Oder, dass sie in uns wohnt, wenn wir Gott nicht angenommen haben. Oder, dass wir Knechte der Sünde sind. Und passenderweise, finde ich, hat Luther Jesus, also das Wort Retter, übersetzt mit Heiland. Jemand, bei dem das Heil ist und der uns das geben möchte. Der wie so eine Rettungsinsel ist in diesem Meer oder in dieser Dunkelheit. Und in dieser Hinsicht haben wir mit ungläubigen Menschen tatsächlich was uns eint. Weil wir können alle nicht sagen, woher das Böse tatsächlich kommt. Wenn du anfängst, irgendwie die Sünde oder das Böse auf nur einen einzigen Faktor zurückzustufen, dann wird es nicht funktionieren. Sünde kommt nicht einfach von Gott. Er hat die Sünde nicht einfach geschaffen. Sie kommt auch nicht einfach nur vom Teufel. In der Bibel steht genauso, dass sie im Herzen des Menschen ist. Dass das Herz uns verleitet zu bösen Dingen. Du kannst auch nicht sagen, es ist irgendwie Zufall oder es ist irgendwie nichts. Sünde ist auch eine Macht. Und die größer ist als wir selbst. Und wir alle, genauso können das Nichtchristen übrigens nicht sagen. Die könnten zum Beispiel ansprechen, keine Ahnung, es gibt irgendwie das Recht des Stärkeren, es muss immer der Stärkste überleben oder so. Das erklärt aber nicht alle Taten, die Menschen auf der Welt tun. So, vor allem die Leute, die gefangen sind in bestimmten Mustern. Das heißt, wir stecken zusammen in so einer Erklärungsnot, woher das Böse eigentlich kommt. Und vielleicht ist der Ansatz der gemeinsame, nicht so viel darüber nachzudenken, woher sie kommt, sondern wie wir sie gemeinsam loswerden. Und wie wir Sünde eindämmen können. Wie wir Sünde aus unserem Leben rausbringen. Das Böse aus dieser Welt und seine Folgen austilgen. Man kann halt auch nicht sagen, dass niemand schuldig ist. Also es ist halt nicht so, dass nur die Macht irgendwie über uns irgendwie herrscht und wir können nichts machen. Sondern genauso ist es so, du versuch mal einem erwachsenen Menschen zu sagen, oder stell dir einen erwachsenen Menschen vor, der immer nur seine Umstände um sich herum schuldig macht. Und nie die Schuld bei sich selber sieht. Nie zugestehen kann, dass er vielleicht nicht den gesamten Überblick hat. Oder auch Dinge macht, die für andere Schaden verursachen. Und die er das gar nicht sieht. Es ist also, wie ihr merkt, immer eine Verstrickung von Schuld und von Schicksal. Es ist Versagen und eine Realität. Und die zweite Ergänzung wäre, Sünde als Zielverfehlung tatsächlich zu sehen. Ein klassischer Gedanke wäre ja irgendwie, dass Sünde nichts Wirkliches ist. Also kein Sein in dem Sinne hat, nichts Eigenes hat. Sondern sie ist irgendwie nur der Mangel an Gutem. Da wo Gott nicht ist, ist Sünde. So, das ist irgendwie so ein bisschen so eine falsche Ausrichtung von meinem Leben. Und das wäre, wenn man nur dabei bleiben würde, eine etwas zynische Erklärung für das Böse oder für die Sünde. Man könnte auch sagen, wer schläft, der sündigt nicht. Weil du kannst ja, wenn du schläfst, nichts falsch machen. Man vergisst dabei, dass Schlaf zum Beispiel, wenn wir schon dabei sind, sehr wohl falsch sein kann. Nämlich zum falschen Zeitpunkt und am falschen Ort. Stell dir vor, du schläfst im Auto ein. Stell dir vor, du bist auf der Autobahn unterwegs und schläfst dort ein. Der Schlaf an sich ist nicht böse, aber der Zeitpunkt, wann du schläfst, ist schlecht. Und nicht geplant, dass du dann den Schaden den verursachst, der dann kommt. Oder wenn du zum Beispiel sagst, irgendwie du nimmst dein Smartphone und benutzt das, um Nägel in deine Wand reinzuhämmern. So. Andere, die dich angucken würden, die würden sagen, hey, du missbrauchst gerade das Smartphone, weil es für was ganz anderes gedacht ist. Es ist halt so, dass Sünde als Zielverfehlung das Richtige sein kann, nur eben das eigentliche Ziel, wofür du jetzt gerade die Aufmerksamkeit zum Beispiel brauchst, was vielleicht in diesem Moment viel, viel wichtiger wäre, was vielleicht dich ausmacht im Leben, was dich prägen kann, dass du das verpasst, weil du deinen Fokus vielleicht auf nichts Falsches setzt, aber zum falschen Zeitpunkt und auf die falsche Sache. Und das Gute für uns ist, es gibt halt auch Geschichten und Mythen, und moderne Geschichten, wo man anknüpfen kann, tatsächlich. Wo Leute in der Welt diese Verstrickung von Schicksal und Schuld auch schon verarbeitet wurde. Und wo man das wunderbar Leuten aufzeigen kann und sagen, hey, genau so ist es mit der Sünde. Und genau deswegen brauchst du Erlösung. So, und zwei Beispiele würde ich gerne euch noch erzählen aus der Popkultur. Und meine Idee wäre, dass ihr kurz zuhört und wir am Ende gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich würde es vorsprechen, jeweils nach den beiden Teilen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das mitbeten. Das erste wäre, Sünde als Verblendung. Sünde als Blindheit anzusprechen. Man kennt es aus bestimmten Filmen. Ich habe die jetzt mal zum Beispiel hier mit dran gemacht. Man kennt den Satz zum Beispiel aus dem Alltag. Ich weiß nicht, ob du ins Stadion gehst oder sowas oder Fußball oder anderen Sport guckst und dann vielleicht mal dich erwischt hast, wie du den Fernseher oder den Spieler anschreist. Wie blind kann man sein? So, dass jemand etwas nicht erkannt hat um sich herum. Wenn der Schiedsrichter zum Beispiel einen Vorteil abpfeift oder, keine Ahnung, jedem Mitspieler nicht gesehen wurde oder wie auch immer. So, und eins der bekanntesten und eins der eindrücklichsten Beispiele ist ein säkularer Film, der heißt The Sixth Sense. Wer kennt den? Hat schon mal gesehen? Okay, ein paar wissen, wovon ich spreche. Es geht eigentlich um einen Psychiater, Dr. Crow. Am Anfang sieht man ihn bei einer Preisverleihung, wie er angeschossen wird von jemandem. Dann gibt es einen Sprung irgendwann und er sitzt mit einem Patienten zusammen, dem 9-jährigen Cole. So, und die sprechen miteinander. Und der Cole, der erinnert ihn an einen früheren Fall, den er hatte. Das war ein Junge, der Stimmen gehört hat. So, und damals hat er das so abgewiesen und gesagt, ja, okay, das ist alles nicht real, du musst einfach nur das und das machen und fertig. Jetzt erinnert ihn dieser zweite Junge auch wieder daran. Und dieser zweite Junge, der sagt dann so einen ganz, ganz berühmten Satz, was ihn dann aufhorchen lässt. Er behauptet, er sehe tote Menschen. Ich sehe tote Menschen, die sich gegenseitig nicht sehen. Sie sehen nur, was sie sehen wollen. Und sie wissen gar nicht, dass sie tot sind. Im Verlauf des Films beschäftigt sich der Dr. Crow halt mit dem ersten Fall und mit diesem zweiten und kommt dann immer wieder an einen Punkt, wo er so eine richtige Erleuchtung hat. Wo ihm klar wird, das, was ich bisher gedacht habe, das ist völlig falsch. Ich muss es neu angehen. Und dann gibt es wieder eine, so wie das im Film ist, wieder eine Erleuchtung, wo er nochmal sowas hat. Und ich finde diesen Satz, den der Junge gesagt hat, das ist eine wunderbare Beschreibung, wo man diese Verstrickung wahrnimmt, wenn man über Sünde redet. Menschen, die Gott nicht angenommen haben, das sind tote Menschen. Die haben nicht das Leben Gottes, die Lebensquelle für sich angenommen. Tote Menschen, die sich gegenseitig gar nicht sehen. Wie völlig natürlich die Sünde im Alltag von Nichtchristen ist. Sie sehen nur, was sie sehen wollen. Sie sehen gar nicht das große ganze Bild. Und sie wissen gar nicht, dass sie tot sind. Es ist völlig normale Realität für sie. Solche Erleuchtungserfahrungen kennen wir auch. So, ihr kennt es vielleicht irgendwie, wenn ihr viel Bücher lest zum Beispiel und dann das eine Buch findet, was ihr wirklich gelesen habt, was euch komplett mitgerissen hat, wo ihr gesagt habt, hey, ich habe Bücher bisher irgendwie auf, ich weiß, wie habe ich Bücher bisher gelesen? Es ist eine Erleuchtung. Und wortwörtlich, Licht kommt ganz, ganz oft von Anfang an in der Bibel und ganz oft dann weiter vor. Eine Erleuchtung zu haben, das ist die Beschreibung dafür, wie es ist, Gott kennenzulernen. Eine Erleuchtung darüber zu haben, wie ist mein Leben eigentlich bisher gewesen? Und wie geht es ab jetzt weiter? Im ersten Brief schreibt Johannes auch, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Er erleuchtet auch die Bereiche meines Lebens, die nicht in der materiellen Welt sind, sondern in meinem Herzen und in dieser Dimension. Alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird in Epheser. Gottes Realität anzuerkennen ist also nichts anderes als so ein Aufwachen wie in diesem Film. Es ist ein Aufwachen. Man kennt es vielleicht auch aus den anderen Beispielen, aus Matrix oder sowas. Wer das schon mal gesehen hat, wo Leute in einer Art dystopischer Zukunft leben und ihnen eine Illusion der Realität von den Maschinen gegeben wird. Und dann gibt es auch dieses Erwachensmoment, wo Neo, der Hauptdarsteller, dann erwacht und die Wahl hat, wie geht es jetzt mit meinem Leben weiter? Und Blindheit hat in unserer Welt viele Gesichter. Blindheit können banale Vorurteile sein, die du hast zum Beispiel. Oder wo du selbstgerecht handelst. Oder dich selbst überschätzt. Oder wo du sagst, grundsätzlich positiv zu denken ist das Wichtigste. Oder grundsätzlich negativ über Dinge denkst. Es gibt auch diese vermeintlichen Deckmäntel, die wir kennen, wo eine eigentliche Sicht auf Dinge verschlossen wird. Und das Spannende ist, sehen wir das eigentlich bei uns selbst? Um Jesus mal zu zitieren, siehst du den Balken in deinem eigenen Auge eigentlich? Oder bist du blind dafür? Es braucht nicht weniger als eine Erleuchtung. Ähnlich, und das Schöne ist, wenn wir diese Erleuchtung dann für uns annehmen, und annehmen ist eigentlich sogar das falsche Wort, das ist etwas, was man einfach erlebt. Das ist etwas, wo Gott einem einfach, so sagt es auch die Bibel, die Augen öffnet für eine Realität, die wir bisher gar nicht gesehen haben. Und ein anderer Film, American Beauty, da gibt es eine Szene, die das richtig schön beschreibt. Da ist ein Junge, der einem Mädchen so ein Video auf einem Handy zeigt, von so einer, ihr kennt vielleicht so kleine Wirbel, wo der Wind so Laub irgendwie im Kreis die ganze Zeit dreht und da hat sich so eine Plastiktüte verfangen. Und er hat es 15 Minuten aufgenommen und diese einem Mädchen gezeigt. Und er hat dann gesagt, für mich war dieser Moment etwas ganz, ganz Besonderes. Dieses Video, das kann es gar nicht so wirklich irgendwie übertragen, was ich dort gefühlt habe. Es war für mich, als wäre diese Tüte wie ein kleines Kind, was mich gebettelt hat, mit ihm zu spielen. Es hat 15 Minuten lang für mich im Kreis getanzt. Und das Video ist ein schlechter Ersatz dafür. Aber ich habe gemerkt, wie viel Schönheit in dieser Welt steckt. Mir ist klar geworden, dass hinter allen Dingen etwas steckt. Ein Leben, eine Realität, wir würden sagen eine Person, die uns einen Grund gibt, keine Angst mehr zu haben. Eine unglaublich gütige Kraft, das sind die Worte von dem Jungen, die mich wissen lassen sollte, es gibt auch keinen Grund, Angst zu haben. Ich bin da. Ich würde ein erstes Gebet sprechen. Und ihr dürft, wenn ihr möchtet, das mitbeten. Es ist ein kurzes, aber vielleicht möchtet ihr das als ein sehr bewusstes Gebet einmal sprechen. Vater, du siehst jeden Einzelnen von uns. Jeder steckt in seinen eigenen großen und kleinen Kämpfen und in den Herausforderungen des Lebens. Keiner kennt sie so gut wie du. Was ist, wenn auch mein Bild unvollständig ist? Herr, mit Elisa möchte ich bitten, öffne mir die Augen, um deine Schönheit und Herrlichkeit hinter den Dingen der Welt zu sehen und meine Bedürftigkeit zu erkennen, wie sehr wir dich eigentlich brauchen, um uns aus der Welt der Sünde immer wieder rauszuholen. Amen. Ich würde noch ein zweites Bild euch gerne zeigen, wie Sünde auch verstanden werden kann. Nämlich Sünde als Verhärtung des Herzens oder als Verhärtung. Ein hartes Herz zu haben, das ist eine Schlüsselmetapher auch aus der Bibel, wenn es darum geht, Sünde zu beschreiben. Und es gibt auch in der Welt schon seit Jahrhunderten eine Klage, dass die Welt kälter wird, dass sie sich verhärtet, dass immer mehr Fronten überall entstehen. Und in Märchen zum Beispiel oder in einer modernen Version, in Star Wars nämlich, gibt es ein wunderbares Bild, was Verhärtung des Herzens oder eine Geschichte, die das wunderbar darstellt. So, Hesekiel kennt zum Beispiel den Ausdruck, und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch nehmen, das sagt Gott durch Hesekiel zum Volk, und euch ein fleischernes Herz geben. Oder Jeremia, der sagt, das Volk, also die Menschen, haben ein Angesicht, das ist härter als ein Felsen. Jesus spricht auch, ihr kennt die Stelle vielleicht, bei der Frage der Ehescheidung die Herzenshärte der Menschen an und warum Gott da Zugeständnisse gegeben hat. Und natürlich gibt es die bekannteste Stelle von allen, die Verhärtung des Herzens des Pharaos in Ägypten. So beim Auszug. Und das Interessante bei der Auszugsgeschichte ist, da sieht man an der gesamten Geschichte den Gegensatz ein bisschen. Weil Gott ist dort derjenige, der ein weiches Herz gegenüber den Schwachen und Armen erweist und sagt, ich höre die Klage der Israeliten und ich möchte sie befreien. Wie ist das in allen anderen Religionen, wofür der Pharao hier besonders steht? Da geht es um Härte. Je besser du dich beweisen kannst, desto höher du dich hocharbeiten kannst zum Himmel, desto mehr wirst du mein Repräsentant. Gott dreht es um in dieser Geschichte. Also wird diese Geschichte an sich komplett grundsätzlich. In Exodus steht, das Herz des Pharao, es ist hart. Und deswegen lässt er das Volk nicht ziehen. Man kennt auch hier diese Verstrickung. Sein Herz ist hart und er verhärtet sich. Und gleichzeitig wird gesagt, Gott macht sein Herz hart. Es ist beides. Ein Paradebeispiel dafür wäre aus den modernen Geschichten oder Mythen oder aus Bildern Darth Vader. Wer kennt Darth Vader von euch aus Star Wars? Auch ein guter Teil. So, bei Nichtchristen würden wahrscheinlich alle sich melden, weil das ein Franchise ist, was schon ganz, ganz lange besteht. So, in Star Wars, um zu erklären, was mit Darth Vader passiert und wie er ein Paradebeispiel für verhärtete Herzen ist, muss man die Macht verstehen. Die Macht aus Star Wars, da hat man früher oft versucht, irgendwie den Heiligen Geist oder Gott oder sowas rein zu interpretieren, aber es ist immer an Grenzen gestoßen. Und wenn wir aber sehen, so ein bisschen allgemeiner beschreiben, was die Macht ist, dann merken wir, wie sehr das mit unserem Leben mit der Sünde zu tun hat. Es gibt in Star Wars die Guten, das sind so mönchsartige Krieger, und es gibt die Schlechten, die Sith, das sind diejenigen, die böse sind. So. Und die haben halt die nutzen diese Macht, um ihre Ziele zu erreichen. So, und wenn wir die Macht mal beschreiben, dann geht es darum, erstens ist sie allgegenwärtig und irgendwo auch was Natürliches. Es wird an irgendeinem Teil auch beschrieben, wo sie herkommt. Das zweite ist, sie ist im menschlichen Leben verankert. Die ist fester Teil davon. Das dritte ist, nicht alle sind gleich begabt mit der Macht. So, es gibt welche, die können besser damit umgehen und welche, die schlechter damit umgehen können. Viertens, es hilft ihnen, irgendwie einen Sinn für ihre Vernetzungen im Leben, für das allgemeine große Ganze zu finden. Das ist die Macht. Und am ehesten könnte man sagen, die Macht ist so ein bisschen das Religiöse im Leben oder im Menschen. Wie gehe ich mit dem Religiösen, was in Menschen drinsteckt, um? Sie steht so ein bisschen für das Potenzial auf einer geistigen Ebene, auf einer moralischen Ebene. Schlechtes oder Gutes zu erreichen, wie benutzt du das, was du hast? Wie benutzt du das Religiöse in dir? Es gibt eben diejenigen, die sagen, ich verankere mich in dem Film auf der guten Seite der Macht. Ich strebe die Dinge an, die mich prägen, die gut sind für mich. So, wo ich gute und selbstlose Ziele erreiche. Und es gibt diejenigen, die das Religiöse dazu nutzen als Instrument, um einfach ihre eigenen Ziele zu erreichen. Das ist die Macht. Und was passiert jetzt mit Darth Vader? Darth Vader ist derjenige, der in beiden Welten steckt. Und an ihm sieht man perfekt, wie kompliziert das Leben sein kann und wie es uns verhärten kann. Er beginnt als kleiner Junge, der Potenzial für sehr viel Gutes hat. Wir lernen das vor allem durch seine ambivalente Persönlichkeit. Er ist jemand, der schlagfertig ist, der ein guter Sohn für seine Mutter ist, der ist humorvoll und reaktionsschnell und so weiter. Man sieht aber im Verlauf des Films auch, er ist jemand, der zum Beispiel ohne Vater aufgewachsen ist, der oft ehrgeizig und gereizt ist, der oft auch ein zorniger Junge ist, der sich wirklich krass über Dinge aufregen kann. Und er hat Potenzial für beides. Und jetzt hat er eben diese Ausrichtung in seinem Leben, wohin möchte ich gehen? Es kommen zwei Schicksalsschläge, aber beim ersten stirbt seine Mutter und er kann nichts dagegen tun. Und das ist der Moment, wo er sich verhärtet, wo er selber sagt, nie wieder möchte ich so etwas spüren. Nie wieder werde ich so schwach sein. Und ihr merkt schon, was für Folgen das dann fürs Leben haben kann. Nie wieder werde ich so hilflos sein. Und er verhärtet sich für Trost und die Liebe seiner Mitmenschen. Er lässt es nicht zu. Und gleichzeitig sind es die Umstände, die ihn verhärten. Das zweite später ist, er hat eine Frau, die zwei Kinder gebären soll. Und er hat schon eine Ahnung, dass sie bei der Geburt sterben wird. Noch einmal so ein Schicksalsschlag. Und gerade dort lässt er sich von der Sünde, von der bösen Seite der Macht verführen. Von den Menschen, die ihm schlecht zureden und ihm Dinge anbieten, die für den ersten Moment verlockend sind, die aber einen Riesenabgrund hinter sich haben. Und er verhärtet sich komplett. Das wird sogar an Darth Vader sichtbar, dass er sich komplett entfremdet von seinen Mitmenschen. Er kommt als Roboter rüber. So kennt man ja vielleicht die Plakate oder die Cover von den Filmen als Roboter, der nichts mehr Menschliches an sich hat. Eine Maske, die sein Gesicht nicht mehr erkennen kann. Und man hört höchstens noch so ein angsteinflößendes Atmen. Ihr kennt das vielleicht von Star Wars. Das ist so ein bisschen das Extrem von Verhärtung. Und Paulus sagt, die Lösung dafür ist, dass wir uns in Liebe begegnen. Ihr kennt die Stelle aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, wo er fast schon die Liebe besingt und sagt, die Liebe ist das, was uns davor schützt, uns zu verhärten. Und wer kann nicht mehr sagen über die Liebe als wir Christen, die wir die Liebe selbst erfahren haben in Jesus? Was ist, wenn Menschen Schicksalsschläge in ihrem Leben erleiden? Deine Mitmenschen vielleicht sogar, die gerade hier neben dir sitzen oder zu Hause neben dir. Schicksalsschläge oder Kämpfe oder große Verluste. Lassen wir uns da verhärten? Verhärten wir uns selber? Oder beten wir darum, dass Liebe einen Raum in unserem Leben haben kann, dass unser Herz weich bleibt und Gott es noch anrühren kann? Ich möchte zum Schluss noch das zweite Gebet mit euch sprechen und ich lade euch ein, dass ihr auch gerne da mitbeten dürft oder könnt. Gott, ich bitte dich, dass du mein Herz berührst. Dass du mir hilfst, mich im Leben nicht zu verhärten, auch wenn das manchmal der einfachere Weg ist. Ich bitte dich, mir Kraft zu geben, Härte nicht mit Härte zu vergelten, sondern zu erkennen, dass ich dich brauche, um meine eigene Verletzlichkeit und Abhängigkeit von deiner Liebe wahrzunehmen. Ich möchte nicht immer nur als stark und überragend und cool irgendwie rüberkommen und sein, sondern ich möchte gerade in meiner Verwundbarkeit deine Nähe erleben und deine Liebe in meinem Leben regieren lassen. Amen.